Das Leitmotiv für diese beiden Tage hier in Weimar ist ja von der Liebe verweht. Und für viele ist das, wird das mit D geschrieben und für andere auch mit T. Also entweder ist es ein Leitmotiv oder es ist ein Leitmotiv. Viele leiden ja darunter, dass sie letzten Endes zwar glauben, dass sie Liebe wollen, aber tatsächlich eigentlich liebesresistent sind, ja, ohne es zu wissen. Weil wir natürlich unterscheiden zwischen den Aspekten, die uns bestimmen. Das ist einerseits die bewusste Ebene, also die von Bewusstheit, und andererseits die vom Unterbewusstsein. Und wenn das Unterbewusstsein deine Idee, die du von Liebe hast, torpediert, dann wirst du dein Ziel nicht erreichen können, in der Vorstellung von dir oder in dem, was wirklich Liebe ist, ruhen zu können oder dich als das zu erkennen. Im Grunde genommen ist jedes scheinbare Ich ein Widerstand gegen Liebe, weil es genau die Gegensätze davon oder das Gegensatz davon bedient, nämlich sich selbst zu behaupten und sich zusammenzusetzen aus verschiedensten Sinneseindrücken, die dazu führen, dass sich das Bewusstsein auf diese Sinneseindrücke fokussiert, also sich damit dann auch identifiziert und damit dann auch diese ganzen Bruchstücke zusammensetzt als ein vermeintliches Ganzes, zu dem es aber nie wird, weil eine Ich-Idee besteht immer aus Bruchstücken. Und daher auch die Gefahr natürlich aus Sicht der Ich-Struktur, dass das Gebäude, was mühsam durch das Bewusstsein zusammengehalten ist, irgendwann mal auch zusammenfallen muss. Und das tut es, spätestens beim Ableben. Aber es ist in ständiger Gefahr, dass es eben dass genau das passiert. Also dass die Liebe sozusagen diese Bruchstücke verweht. Und da braucht es eigentlich nur einen sanften Hauch, genau genommen. Weil, wie gesagt, das ist nur von einer Idee zusammengehalten und eine Idee kann jederzeit durch eine andere Idee ersetzt werden oder durch das Wegfallen jeglicher Ideen. Und ich sehe diese Ich-Struktur ähnlich, wie man das bei Filmen oder von Filmen weiß, dass ein Bild oder die Illusion eines Bildes oder einer Sequenz dadurch zustande kommt, dass eine gewisse Anzahl von einzelnen Bildern in relativ schneller Abfolge abläuft und das Auge dann den Eindruck hat, das ist ein ununterbrochener Vorgang von Bewegung. So erscheint die Sehstruktur ja auch, die setzt sich aus verschiedensten Einzelaspekten zusammen. Und das Bewusstsein setzt das zusammen aufgrund der Identifikation, aufgrund der Idee, dass es sich dadurch bestimmen kann und dass es sich halten kann. Und irgendwann wird das so eine Mischung aus allen möglichen Eindrücken. Und es ist nicht mehr klar, wie es dazu gekommen ist, dass es dazu kam, dass da plötzlich eine Idee von sich sagt, ich bin ein Etwas oder ein Jemand oder eine Individualität. Es hat auch keine Idee davon, wie es funktioniert, weil diese einzelnen Bestandteile eigentlich nicht wirklich miteinander kommunizieren, weil da immer eine Trennung bleibt von eben diesen verschiedensten Eindrücken. So, und damit ist dann, wenn natürlich die Infusion der Liebe passiert, ist ganz leicht möglich, dass ein sanfter Hauch von Liebe das alles wirklich verweht. Deswegen auch dieser Begriff oder dieses Motto für dieses Wochenende. Also die Idee von Liebe versucht, obwohl sie auf der einen Seite, wie erwähnt, sagt, sie will Liebe, auf der anderen Seite versucht sie alles zu tun, um Liebe zu vermeiden. Denn diese Ich-Idee ist das Aufrechterhalten einer Trennung und damit auch Leid. Und Liebe hebt das auf. Liebe ist der totale Kontrast zu dieser Idee, sich auf einen Punkt zu fokussieren, während das, was Liebe ist, keinen Punkt kennt. Also keinen Ort, genau genommen, weil es ortsfrei ist, könnten wir sagen, oder ortsungebunden. Es gibt keinen Ort für die Liebe. Es gibt keine Trennung daran. Es gibt kein sich selbst bestimmen als Liebe. Also Liebe selbst bestimmt sich nicht als etwas oder versucht, mit dem, was nicht Liebe ist, etwas aufzudrücken. Aber sie hat diese Wirkung, dass sie, wenn sie in dieser Form dieses Ich auftaucht, diese Ich-Idee, auflöst. Und zwar von innen, nicht von außen. Weil in der Essenz von allem oder auch in jedem einzelnen Bruchstück des scheinbaren Bruchstücks eines des Universums ist ja das, was Liebe ist, und ist diese Ungetrenntheit vorhanden. Von daher wirkt diese Qualität auch ständig auf uns ein, also von innen und auch aus dem vermeintlichen Außen. Für eine Ich-Idee gibt es sowas wie ein Innen und ein Außen, aber für das, was Liebe ist, gibt es das nicht. Es gibt keine Trennung in dem Sinne. Ja, und insofern auch, wenn du glaubst, du willst Liebe, wie gesagt, kann es sein, dass genau das das Schlimmste ist für dich. Daher ist es dann leidvoll, so ein Motto. Und dennoch ist es so, dass jeder, da er ja letzten Endes in seiner Essenz das ist, was Liebe ist, wenn dann diese Struktur wegfällt, die sich dagegen wehrt, natürlich die Anerkennung von Liebe als die Qualität, die wirklich das Leben ausmacht und das Leben wirklich in einer guten Weise bestimmt. Also das ist die Chance, dass dann gegen deinen möglichen Willen sich diese Liebe durchsetzt. Und das tut sie ja die ganze Zeit, weil sie dich immer schon durchdringt. Und wie gesagt, du bist in der Position, dass du eigentlich dich dagegen wehren musst, gegen deine eigene Auflösung. Und das tut diese Ich-Idee ständig. Und das ist das, was man Leid nennt. Dass die Tendenz oder der Versuch an seiner Struktur festzuhalten, an dem man nicht festhalten kann, weil es nicht wirklich eine Struktur ist, die in sich geschlossen ist und die auch diese Ich-Idee noch nicht mal bestimmt. Also es gibt nichts und niemanden, der dann anwesend wäre als ein Bestimmer, sondern das sind alles Mechanismen, die sich in Form dieser scheinbaren Ich-Struktur zusammensetzen. Und von daher ist im Grunde genommen, wenn die Liebe wirklich da Einzug hält, also dieser Moment da ist, wo das möglich ist, ist eigentlich der Zerfall dieser Idee vorprogrammiert, nicht aufzuhalten. Ja, und das, ich will nicht sagen, das wünsche ich allen, weil ja nicht viele, also viele das gar nicht wollen. Belassen wir es einfach mal bei dieser Dokumentation. Wie das Zusammenspiel oder das Gegeneinander in Bezug zur Liebe sich vollzieht. Ja, wir kommen zum Satz. Also liebestoll zu sein, ist eine gute Voraussetzung für die Möglichkeit, dass sich Freiheit im System ausdrückt. Das ist ein anderes Wort für Sehnsucht. Liebestollheit, Liebeswahn. Hat er dich schon ergriffen?
Ich weiß nicht, was man drunter versteht unter dem Wahn.
Naja, dass man davon so angetan ist, dass man das nicht mehr lassen kann.
Ja, dann ruht man auch gar nicht in sich selbst.
Nein, das ist ja auch eine Folge davon, dass man seine Geschichten erledigt hat, also die Anhaftung dieser Geschichten, die aus der Ich-Idee entstehen. Die Folge davon ist dann das in sich ruhen oder auch immer wieder zwischendurch in sich ruhen. Aber du wirst merken, wenn du wirklich nur Liebe im Sinn hast, dann passiert auch Ruhen. Hast du sie schon im Sinn?
Ich bin da irritiert. Ich bin irritiert. Also ich meine, ich spüre das natürlich zum Teil und ich weiß natürlich Sehnsucht nach dem Selbst, aber ich renne immer noch zwischen innen und außen. Und dann, ja, wie gesagt, dann kommt die absolute Konfusion und dann konzentriere ich mich auf mich und dann.
Aber was ist dann mich in Bezug zu innen und außen?
Ja, es ist noch nicht ganz klar. Es ist nicht klar. die Sehnsucht geht dann doch immer irgendwie dann nach außen.
Ja, das heißt, du bist der Ansicht, dass das, was Liebe ist oder das, was du suchst, Sehnsucht heißt ja, du suchst was, sehnst dich danach, nach dem, was du suchst, dass das nur außen ist. Außerhalb von dir. Bist du der Ansicht? Weil du sagst, du suchst außen.
Nein, das kann man so nicht sagen. Aber es ist, ja, oder ich bin vielleicht in dem Status, dass ich einerseits in mir ruhen will und dann aber auch so noch eine Verlorenheit spüre. Ich krieg's noch nicht zusammen, dieses Bild.
Ja, die ist dir nicht ermöglicht, dass du ruhen kannst. Dadurch sehnst du dich. Und diese Sehnsucht ist eine alte Struktur, die eben aus dem Defizit kommt, dass man anfängt, irgendwann zu glauben, man ist jemand. Und im Anfangsstadium zeigt sich das in bestimmten Reaktionen und später interpretiert man das dann als jemand, der, dass man glaubt, man ist jemand, der bestimmte Defizite hat und die sich erfüllen müssen. Und die sucht man dann im Außen, weil die Tendenz natürlich da ist oder die Erfahrung ganz früh da ist als Mechanismus. Es passiert irgendwas von außen, was mich reduziert oder was so ein Defizit in mir auslöst. Und daher ist man dann immer in dem Spiel von innen und außen. Und wenn man aber wirklich schaut, gibt es ein Außen, gibt es ein Innen. Wenn man nach innen geht beispielsweise, wirklich nach innen geht, ist meine Erfahrung, es gibt überhaupt kein Innen und Außen. Also es gibt kein Innen. Und wenn es kein Innen gibt, gibt es auch kein Außen. Und das ist eine Erforschung, die man machen muss, um für sich selber sagen zu können, gibt das ein Innen oder Außen? Und wo suche ich dann das, was ich bin? Weil wenn es kein Innen und Außen gibt, wo kannst du es dann suchen? Oder musst du es dann noch suchen? Ist es dann nicht immer schon? Wo auch immer.
Ja, es sind vielleicht noch die Erwartungen, die ich habe und diese Erwartungen, dass diese Erwartungen auch enttäuscht werden.
Die Hoffnung.
Ja.
Die Hoffnung, dass die Erwartungen enttäuscht werden.
Ja, vielleicht. Ja, denn wenn die Erwartungen enttäuscht werden, dann ist nichts mehr, dann habe ich meine Ruhe.
Hast du nicht. Weil wenn das Resultat erreicht ist, was du anstrebst, dann ist ja auch nichts mehr da, was dich in irgendeiner Form aus der Ruhe bringen könnte. Aber wenn das nicht der Fall ist, also wenn dich das, was du anstrebst, nicht erfüllt, hast du vermeintlich Ruhe, das stimmt aber nicht, das gilt zu erforschen, denn dann ist immer noch diese Energie nach wie vor da, die immer wieder dahin drängt. Also das, was passieren muss, ist die Auflösung der Sehnsucht genau genommen oder aus der Idee die Auflösung der Defizite, die immer danach streben, sich zu vervollkommnen. Und zwar in einer Weise, in der nie Vervollkommnung passiert. Aber in der nie Ruhe eintreten kann.
Die Sehnsucht muss da sein.
Die Sehnsucht muss da sein, aber nach dem, was wirklich deine Wahrheit ist, dein wahrer Ausdruck. Und das lässt dich in dir ruhen. Wenn es gemischt ist mit bestimmten Vorstellungen, die du hast, die sich erst erfüllen müssen, dann sehnst du dich nach etwas, was dich nie erfüllt und dich immer in dem Defizit bleiben lässt. Weil das immer bedeutet, du bist dann, weil es in Beziehung ist, immer ein Aspekt, den du im Blick hast, der sich dir auch entziehen kann. Das ist das Defizit von Beziehung, von innen und außen. Und das heißt, du bist von Umständen abhängig. Umstände heißt, es gibt ein Innen und ein Außen oder eine, wenn wir nicht innen und außen nehmen, eine Distanz. Und die es immer zu überbrücken gilt oder die es überhaupt im Blick zu haben gilt. Und wenn sich das aber dir entzieht, weil es nicht ewig ist, und das muss es sich dir entziehen, weil nichts, was nicht ewig ist, bleibt, dann bist du verloren. Das heißt, du bleibst in dem Mechanismus und wirst nie in dir ruhen. Da du in dir ruhen willst, musst du das bedienen oder dich dem öffnen, was dich ruhen lässt. Entweder bist du es, ja, du selbst als die Essenz von dir oder vermeintlich etwas dann im Außen. Und das gilt zu probieren oder auszuprobieren. Am besten ist, man vereinigt das gleich und schaut so, wenn ich mich meiner wahren Natur widme, sofern ich eine Idee davon habe, dass es das ist, was mich beruhigt oder was dann Stille bewirkt, dann zu schauen, so, wo auch immer die ist, ohne eine Vorstellung davon, weil wenn ich das bin, bin ich es ja, dann brauche ich ja mich nicht dazu zu machen. Ich muss eigentlich noch nicht meine Sehnsucht dazu haben, sondern muss mich dem ja nur öffnen. Ich muss es eigentlich nur anerkennen. Oder für möglich halten, für wahr halten, oder muss es mir zugestehen. Und das genügt. Und dann reduziert sich das, was die Sehnsucht ist, eigentlich immer nur hin zu dieser Bestätigung davon, halt, ich bin das ja.
Das ist diese Stille jenseits von Personalität.
Ja.
Und die Personalität, die halte ich nur deswegen noch aufrecht, weil ich diese alten Erwartungen noch habe, dass ich davon was erfüllen kann.
Ja, weil da ein Schmerz in dir ist noch, der nach Erfüllung oder nach Linderung drängt. Und da die Idee ist, dass äußere Umstände das bewerkstelligen können, wenn die denn eintreten. Und äußere Umstände können bedeuten, wie du ja selbst erwähnt hast, dass man etwas anstrebt, was sich nie erfüllt. Hm. Ja, weil es ein Signal ist dann an das scheinbare Außen, von dem ja man das Defizit ja erfahren hat. Hier, ich bin in Not, ich komme nicht klar, helf mir endlich. Und das heißt, du bist dann in dieser Struktur von, du wartest auf Hilfe. Und Hilfe kommt schon deswegen gar nicht, wenn man in sich ja die Tendenz hat, dass ja eigentlich niemand kommen soll. Weil sonst würde ja deine Struktur in sich zusammenfallen, verstehst du? Du würdest ja dann glücklich sein, was du ja nicht willst. Also die Struktur heißt eigentlich, ich will in dem Unglück baden, damit andere sehen, in welchem Unglück ich bin und wie viel Qualität kommt dabei raus.
Ja, Moment. In dem Moment, wo ich Hilfe will, dann bin ich ja getrennt.
Natürlich.
Natürlich. Kann ich gar keine Hilfe erwarten, weil ich schon vollkommen bin. Also an dem Punkt bin ich ja, dass ich irgendwie... Also da taucht zwar das Leid noch auf, aber also eigentlich kann ich gar keine Hilfe erwarten, weil ich ja schon verbunden bin.
Erwarten kannst du sie schon, das ist nur nicht klug. Aber solange du, weißt du, nicht bestimmst, dass du es nicht mehr tust, denn so wie du jetzt sprichst, könntest du ja jetzt sagen, naja, ich brauche ja keine zu erwarten, weil es kommt ja keiner. Aber was ist deine Funktion oder was passiert in dir? Du bist ständig auf der Suche danach, dass du meinst, du bekommst Hilfe und willst aber eigentlich keine. Weißt du, du sagst ja, ist ja klar, ich brauche ja keine Hilfe, weil ich bin das ja schon. Aber was passiert? Passieren tut, dass du das nicht ausdrückst, was du gerade sagst. Oder nicht lebst, was du gerade sagst. Ja. So einerseits weißt du es, du kennst die Wahrheit. Und auf der anderen Seite bedienst du die Nichtwahrheit. Also die Beziehungsstruktur. Beziehungsstruktur ist Nichtwahrheit.
Das ist mir noch nicht klar.
Das verstehst du jetzt nicht? Gar nicht?
Verstehe ich nicht.
Okay. Aber wie konntest du zu der Aussage kommen, dass du vorhin sagtest, du strebst etwas an, was du gar nicht willst? Das kannst du nur sagen, wenn du eigentlich verstanden hast, worum es geht. Dass diese Ich-Idee so schräg ist, dass sie sogar sich in Not begibt, in der es eigentlich weiß immer schon, da werde ich nicht gerettet. Und da will ich auch gar nicht gerettet werden, denn sonst habe ich ja nichts mehr. Das ist meine einzige Struktur, durch die ich mich bestätige und glaube, ich bin ein jemand und habe einen vermeintlichen Halt. Kannst du das nachvollziehen?
Moment. Das heißt, der Punkt, an dem ich jetzt bin, ist, ich merke auf einer gewissen Ebene, dass sich das auflöst. Und ich bin jetzt aber hier. Ja, aber es ist wahrscheinlich immer noch dieser Denkfehler, dass ich denke, wenn ich hier in der Realität bin, dass ich dann ja irgendwie funktionieren muss. Und da habe ich überhaupt keine Handhabe mehr, wie das jetzt gehen soll. Dass ich ja auch irgendwas machen muss oder ich muss ja irgendwie funktionieren hier. Ich würde ja am liebsten in diesem Raum sein. Aber irgendwie gibt's ja noch diese Materie.
Na, aber das könnte dich ja, du bist eine, die das eigentlich am wenigsten stören könnte, denn du musst nicht mehr arbeiten, du bekommst Geld geschenkt vom Staat die ganze Zeit und hast Zeit, dich dem zu widmen. Du musst gar nicht in der Welt außer einkaufen gehen, vielleicht mal zwischendurch zum Arzt oder mal Sport treiben, dich mal ein bisschen bewegen. Was essen, musst du ja eigentlich gar nichts machen.
Und das sollte auch so.
Aber das ist, verstehst du, das ist jetzt ein Switch in eine Sphäre, die jetzt mit der Problematik, um die es eigentlich geht, und dem Verständnis davon gar nichts zu tun hat. Das ist sekundär, dass du dann sagen müsstest, gut, wenn ich dann aussteige aus meinem Programm, aus meinem persönlichen Programm, ja, dann kann ich nicht mehr funktionieren. Aber kannst du jetzt für dich sagen, dass du mit dem Programm, was du jetzt fährst, funktionierst? Kannst du das sagen? Das hast du vorhin nicht gesagt. Du hast vorhin anfangs gesagt, ich komme damit nicht klar. würdest du damit gut funktionieren und deine Struktur, die du jetzt lebst, würde dir Halt geben, hätten wir dieses Gespräch gar nicht. Dann würdest du dich nicht in die Gefahr begeben, dass ich dir das Thema wegnehme, woran du hängst, weißt du? Also es ist ein Risiko, hier zu sein, weil du könntest plötzlich verstehen, was du sowieso schon weißt. Ja? Und dann würdest du an dem Punkt sein, dass du sagen musst, ah, okay, jetzt diese Struktur kann ich mir nicht mehr bedienen. Und dann könntest du sagen, aha, was mache ich denn jetzt als Nächstes, weil ich habe ja keine Struktur mehr, was nicht stimmt. Weil du hast bestimmte Mechanismen, die immer funktionieren, die dich immer schon getragen haben als Automatismus. Und
Als gesunder Automatismus.
Als ein recht gesunder, der dich funktionieren lässt, sodass du weißt, irgendwann muss das System gegessen werden, wollte ich schon sagen. Also essen, es muss gegessen werden, es muss auch vielleicht gebadet werden oder mal geduscht werden und solche Dinge. Okay. Ja, der Körper muss dahin getragen werden, wo es ihm gut tut oder wo er sich Dinge abholen muss, die er dringend braucht, um zu funktionieren. Ja, das genügt doch. Du musst niemandem gefallen, du musst niemanden überzeugen, du musst nicht funktionieren in der Gesellschaft, du musst da keine Rolle einnehmen.
Das stimmt, ich bin relativ unabhängig, aber ich merke, wenn ich nach außen gehe, dass dann meine Traumata und diese Vorstellungen der Wertlosigkeit wieder auftauchen. Und dann merke ich, Richtig. Da bin ich noch nicht frei.
Richtig.
Und dann frage ich mich, dann muss ich mich doch damit konfrontieren, sonst ist das
Richtig.
Alles eine Illusion. Wenn ich mich entziehe, ja, dann kann ich mir einreden, ich bin frei, und sobald dann irgendwas kommt, so ein alter Punkt, und dann zeigt sich, dass ich da noch festhänge.
Aber niemand sagt, du sollst dich dem entziehen. Höchstens den Themen entziehen, also dass du die nicht ernst nimmst, die laufen, indem du dich schaust, wie schräg sie sind. Da sind wir ja dran, dass du hältst ja an diesen Themen fest, die dich nicht in der Gesellschaft funktionieren lassen. Du hast noch die Idee, du musst in der Gesellschaft funktionieren.
Ja, genau.
Und da liegen die Defizite.
Weil ich da gescheitert bin.
Ganz genau. Und das willst du revidieren.
Ja, oder
für die Postjugend oder Posterwachsenen versuchst du es zu revidieren.
Ja, was soll ich denn jetzt machen?
Deine Struktur verstehen, in welchen Zwängen sie ist. Und ob dir die Zwänge, in denen du bist, von denen ich jetzt behaupte, sind Zwang, dir gut tun. Und dann zu schauen, so, was ist denn die Tendenz? Warum mache ich das? Was ist das Defizit in mir? Und das zu durchschauen, ob es wirklich sinnvoll ist, etwas zu bedienen, was dir eigentlich keine Erfüllung des Defizits gibt. Ja? Das wäre wichtig. Auf der anderen Seite zu wissen, und das weißt du ja, davon sprechen wir ja auch schon die ganze Zeit, dass du weißt, aha, das ist meine Essenz und die gelte es eigentlich zu bedienen und nicht die persönliche Struktur. Und da bist du hin und her geworfen, dass du einerseits sagst, ich brauche diese Struktur, ich will zur Ruhe kommen, das weißt du auch, dass das möglich ist durch das, was wir selber sind in unserer Essenz. Und andererseits treibt dich diese Struktur des Defizits immer dahin, dass das Defizit erhalten bleibt. Und das ist die Haupttendenz dieser Ich-Struktur. Die Ich-Struktur nimmt sich jede Struktur, und das ist die, die in dir zur Verfügung steht, damit es überleben kann. Und es überlebt durch Leid bei dir. Ja? Nicht durch den Ausdruck des Wunsches nach Freiheit, weil das, was passiert ist, du bist mehr im Leid als in der anderen Struktur und bist immer in der Befürchtung, dass es wegfallen könnte oder dass es wieder aufflammen könnte. Aber letzten Endes hängst du da dran.
Ich will das vervollkommen.
Ein Ich kann man nicht vervollkommen. Das kann man nur als verrückt durchschauen, als wahnsinnig durchschauen.
Das ist die Illusion, dass ich noch was machen müsste, um das heile zu machen wahrscheinlich.
Wie gesagt, du versuchst etwas zu heilen, was man nicht heilen kann, weil es gar nicht existiert als etwas, was heilbar ist. Also es ist nicht heilbar. Daher gilt es darum, wirklich, also die Gesundung einer Ich-Idee besteht darin, dass man es als nicht existent erkennt. Dann ist es vermeintlich gesund, aber es ist nicht mehr da, um von seiner Gesundheit zu profitieren.
Gut, aber das heißt, du hast mir doch kürzlich gesagt, da habe ich irgendwie dir was geschrieben von nichts und was weiß ich, und dann hast du gesagt, ich soll meditieren und soll was Handwerkliches machen. Das habe ich so verstanden, so nach dem Motto, ja, wenn ich irgendwo in der Gegend rumschwirre, ich muss mich erden. Gut, und dann, wenn ich hier in dieser Realität bin, dann bin ich ja hier hingeworfen. Also das ist jetzt im Augenblick so mein Credo, dass ich denke, gut, also das andere, das war einfach, ich bin auch der Körper, also muss ich hier irgendwie auch ja, existieren.
Nein, der Hinweis, im Körper zu sein und Handwerkliches zu tun, ist der Hinweis dazu, dass du, wenn du deine Struktur rund um die Uhr zu meditieren und eigentlich währenddessen immer auch im Defizit bist und auch dann dich in Bereiche begibst, wo du sagst, da ist nichts oder da ist, das ist ja nichts, was ich eigentlich bin, was nicht stimmt, dann heißt es, du dissoziierst dich. Es ist wichtig, im Körper zu sein, es ist wichtig, geerdet zu sein, aber klar zu wissen, ich bin nicht der Körper. Ja, das vereint sich sehr gut. Weil du kannst nur, wenn du total im Körper bist, auch das erden oder ausdrücken, was der Ausdruck deiner Natur ist. Das braucht es. Du kannst nicht in deinen Konzepten hängen und erwarten, dass da sowas passiert wie Verwirklichung. Das wird nie passieren auf der Ebene. Mhm. Ja. Also daher musst du mit anderen Worten das integrieren, was auch dein Ausdruck ist, der sich zeigt, wenn du nach außen gehst. Und dafür brauchst du eine gewisse Stabilität. Und die Stabilität besteht darin, erstmal überhaupt anwesend zu sein, sich nicht durch Meditation wegzubeamen und durch Meditation auch nicht ständig alles Mögliche potenziert hochzuholen, weil es ist ja nicht nur, dass sich die Qualität zeigt, sondern wir schürfen ja dann am Grund des Brunnens und da ist nicht nur Wasser. Ja, da ist auch Schlamm und Schotter und das sind unsere Themen, die da lauern. Und das ständig zu verstärken, während du ja schon in der normalen Dosis damit nicht gut klarkommst, ist nicht klug. Ja. Dann bist du total instabil. Deswegen der Hinweis, sei geerdet, sei präsent, schau, was stimmt oder mach was Handwerkliches, damit du nicht abdriftest in die Ebenen, wo du ja gar nicht deine Themen lösen kannst, weil du nicht präsent genug bist und auch das nicht verstehen kannst. Weil es braucht zum Verstehen unserer Thematik auch den Zugang zum Herzen. Ja, oder zu dieser Öffnung in uns, die Bewusstheit bewirkt. Und hier oben, in dem Bereich, ist keinerlei Bewusstheit, außer in der Krone, aber das ist was anderes, eine andere Geschichte. Meist ist, wenn wir energetisch hier oben sind, das eine Flucht und wir bedienen dann das Denken. Und im Denken sind Zweifel und keine Klarheit. Nicht wirklich. Also über Denken kommen wir nicht an die Punkte, die uns ermöglichen, das aufzulösen, was nicht stimmt. Nicht übers Denken. Über Bewusstheit.
Ja, ich merke halt irgendwie, wenn du das sagst, ich bin total unter Druck und ja, ich kann das aber gar nicht einordnen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt passiert. Woher kommt dieser Druck?
Ist das Abwehr? Das ist die Struktur in dir, die besagt, du ziehst dich zurück aus vielen Aspekten, auch im Außen, auch in dem, was Umwelt für dich ist und auch Familie für dich ist, dass du wahrscheinlich viele Vorschriften bekommen hast zu Hause, gegen die du dich innerlich gewehrt hast. Und du hast dann das Mittel benutzt, dich zu dissoziieren, also davor zu flüchten, um irgendwie damit klarzukommen. Und wenn ich dir jetzt sage, mach dies und das, wie auch immer, dann die Motivation hier ist, in Bezug zu dem, was dir jetzt gesagt wird, das kannst du nicht nehmen.
Und so nach dem Motto, du bist der Chef und du gibst mir jetzt eine Anweisung, wovor ich Angst habe, dass ich die nicht erfülle.
Der Chef nicht, ich bin dein Vater jetzt dann, ja. Wahrscheinlich aus deiner Sicht.
Ja, klar.
Und da ist dann so, dass du dann auch nicht nachvollziehen kannst, was wir hier gesagt haben, weil du das gar nicht verstehen willst. Weil du sagst, nicht, von dir lasse ich mich schon gar nichts sagen. Ja, dieser Idiot hier, kenne ich eh schon. Lassen wir es doch. Und dann, damit verbaust du dir dann letzten Endes eine Öffnung. Aber das geht ja nicht anders. Warum? Weil diese Struktur, gegen die du bist und die dir nicht erlaubt, dich zu öffnen, deine innere männliche Struktur ist. Also du bist diejenige, die sich die ganze Zeit sagt, ich sollte dies tun, weil das sagtest du jetzt auch, ja, sollte eigentlich dies, sollte funktionieren, sollte auch meditieren, sollte alles lassen, sollte kann ich bedienen und ja, sollte. Das ist alles, was in dir ist. Ja. Und dieses solltest, darum ging es, die zu heilen. Und zu sehen, dass sie von dir kommen und nicht von jemand anderem im Außen, der dir jetzt nicht gut gesinnt ist. Ich meine jetzt gar nicht mich, sondern meine jetzt deine Geschichte in Bezug zu deinem Vater oder anderen Autoritäten, vielleicht dein Rektor dann an der Schule oder Direktor. keine Ahnung, es wird sich wiederholt haben natürlich für dich in deinem Erleben.
Ja, dass ich was irgendwas leisten muss, was ich eigentlich nicht will, was mir nicht entspricht.
Ja, und dann bist du jetzt im Setting von Satsang und meinst, ich, weißt du, verlangen von dir, du musst jetzt hier was leisten und so weiter. Und natürlich ist dann sofort für dich die Tür zu.
Ja, das ist ja der Zwiespalt, dass ich mich einerseits an dich wende und dann denke ich, ich verstehe das nicht, was er von mir will, und dann konzentriere ich mich halt auch auf mich. Also es ist ja sowieso kein...
Das wäre ja optimal. Wenn das rauskommen würde, durch das, was hier gesagt wird, indem du dich sagst, in dieser Quatsch da oder was auch immer... Will mir was einreden, da sinne ich mich doch auf mich, das wäre ja genial. Da würde ich, könnte ich sagen, Ziel erreicht, indem man ich versucht hätte, es nicht zu erreichen. also dich wirklich auf dich zu besinnen, würde bedeuten, dich auf deine Essenz zu besinnen und nicht auf deine Struktur. Deine Struktur, wenn du dich auf dich besinnst, ist dann ein Widerstand. Und dann musst du sagen, ich bin vernebelt, ich checke nicht, was jetzt hier gesagt wird. Ich kann es nicht verstehen. Und das ist, was passiert.
Jetzt oder was?
Vor 5 Minuten. 3 von 2. Ich weiß nicht, wie lange, weiß nicht, ob jetzt noch. Keine Ahnung. Aber ich habe dir ja schon oft gesagt, du bist zu klug, um das nicht zu verstehen. Du bist eigentlich, du verkaufst dich unter Wert in dieser Struktur natürlich.
Ja, aber diese Klugheit ist doch ein Hindernis. Oder?
Nein, das ist auch gleichzeitig dein Mittel, die Dummheit, die deine Klugheit produziert, zu dich schauen. Weil du stellst dich dumm, um bestimmte Dinge zu vermeiden. Und das ist eine gewisse Klugheit, verstehst du? Also sich dumm zu stellen, dafür muss man klug sein, man ist nicht dumm. Aber du erscheinst dann im Außen als dumm, was dumm wäre. Aber klug als Strategie von dir, weil es dann ja keine Lösung gibt. Für jemand, der dumm ist, gibt es keine Lösung in Form von Klugheit oder Bewusstheit oder die Schau in seiner eigenen Struktur. Und auf dieses Niveau begibst du dich. Ja, und da kommt man nicht an dich ran. Und das ist, was du willst, verstehst du? Weil wenn du dich unerreichbar machst, bist du das Ziel der meisten Menschen, die das nicht aushalten können aus ihrer eigenen Erfahrung und Biografie heraus, dass jemand nicht erreichbar ist. Und du zwingst dann die Menschen dazu. Und das ist deine Taktik, sich dahin zu begeben und sich damit auseinanderzusetzen und es auch nicht entwirren zu können. Das ist auch, was du anstrebst, um dann deine Aufmerksamkeit zu bekommen oder dass du die von denen bekommst. Das ist deine Strategie. Ich mache mich unerreichbar und bin ich auch nicht erreichbar für die Autoritäten, die mir ja auch nicht gut gesinnt sind, weil die wollen ja nur was von mir und ich will nicht, dass sie was von mir wollen. Und du schaust gar nicht nach, ob dir das dienen könnte. Verstehst du? Das ist die Dummheit dabei.
Ich schaue aber...
Du schaust nicht nach, also in dem Vermeiden davon, dass es dich erreichen kann, schaust du nicht nach, ob dir das, was gesagt wird, dir dienen könnte sogar.
Ja, ich habe so Angst, dass ich dann in diesen Mechanismus komme. Ich habe Angst, dass ich in den Mechanismus der Angst komme und dass ich mich erfüllen kann, sodass ich mich, ja, genau.
Nein, das ist nicht, das ist nicht. Das ist nicht, dass du es nicht erfüllen kannst, das sehe ich gar nicht. Sondern, dass du an den Punkt kommst, dass jemand dich zwingt, etwas zu tun, was du nicht willst. Genau. Und das auf verschiedenen Ebenen, die ja in deinem Leben passiert ist.
Genau.
Bis hin zu Übergriffen,
genau,
und so weiter.
Genau.
Das, darum geht es.
Ja.
Nicht, dass du es nicht leisten kannst, sondern dass du es dann leisten musst und wirst. Das ist die Angst.
Und
dass es keinen Ausweg gibt.
Genau, und dass ich, genau. Und das ist ja, es ist ja meine Struktur. Ich merke das ja jetzt. Ich bin jetzt umgezogen. Es ist einfach so, ich suche immer die Grenze und gehe dann drüber raus. Es ist immer so. So lange, bis mir und selbst wenn es ein Signal in meinem Körper ist oder in meinem Geist ist, stopp, hier geht's nicht weiter. Das ist irgendwie, ja. Klar, das hat mit dieser Autorität zu tun und mit diesem über die Grenze drüber gehen. Es ist immer, dass ich es austeste, bis es nicht mehr geht.
Ja, und du testest beide Seiten aus. Deswegen hast du auch keinen Durchblick dabei. Du testest die Seite aus, die total unfähig ist, damit zurechtzukommen, ja, verzweifelt ist. Und du testest die Seite aus, die manipuliert.
Genau, und das verschwimmt. Ja, das habe ich gar nicht irgendwie nicht greifen. Ich kann es nicht greifen.
Ja, du, wie gesagt, es geht darum zu schauen, welche Motivation du jetzt noch ausdrückst, dass du dich in eine Situation begibst, von der du sagst, die will ich ja gar nicht. Dann bist du in einem Zwang.
Das ist dieses Kind noch, oder was?
Ja, also Probleme, die wir haben, kommen immer aus der Kindheit. Es gibt keine als Erwachsene. Nicht, dass ich wüsste, dass es überhaupt ein Problem gibt als Erwachsene. Es ist alles immer ein Kindproblem, wo man als Erwachsener eine Kindrolle spielt. Also ändern kann sich das, wenn du die Sinnlosigkeit davon erkennst und dass du sehen kannst, einerseits will ich Frieden, ich will Glückseligkeit, ich will endlich, dass es still wird, das hast du ja gesagt, dass ich Ruhe, dass in mir Ruhe ist oder es zur Ruhe kommt. Und dass du siehst, aber auf der anderen Seite läuft ja genau das gar nicht, sondern es läuft das Bedienen der Struktur, die dich niemals zur Ruhe kommen lässt in dieser Art und Weise, weil du bist immer in Angst und bist immer in Widerstand, was das Gegenteil von vermeintlicher Angst ist, aber auch Angstvermeidung ist. Und wenn das System das versteht, dass es mit dieser Struktur, dieses Hin- und Herpendeln zwischen beiden Extremen nichts erwirtschaftet, das ist in dir noch nicht der Fall. Du bist immer noch nicht an dem Punkt, dass du sagst, ach, das ist ja wirklich grauenhaft. Das tut mir so weh, ja, das reißt mich so aus der Stille raus und immer in den Schmerz und immer in den Schmerz und daraus in die Tendenz, den loshaben zu wollen und ihn wieder erreichen zu wollen. Wenn das für dich dann klar wird irgendwann mal, dann fällt das System in sich zusammen. Das fällt total in sich zusammen. Von jetzt auf gleich.
Ja, ich gehe immer an die Schmerzgrenze.
Also schau, weshalb du dich, oder was dir der Schmerz gibt. Ja. Schau dir, was die Verzweiflung dir gibt. Schau dir, was Leid dir gibt, weil alles ist mit Leid verbunden. Ob du jetzt über die Grenzen von anderen gehst oder ob du dich als jemand siehst, der davon bedroht ist, dass jemand über deine Grenze ist, ist immer mit Schmerz garniert. Also schau, ob du den Schmerz liebst. Ja. Oder weil du kennst ja auch die andere Seite von Glückseligkeit, wo der Schmerz nicht ist und du sagst, das will ich eigentlich. Aber du bist hin und her gerissen, weil auf der anderen Seite eben diese Affinität ist zu Schmerz, zu Leid. Und wenn das dein Grundgefühl ist, dann ist es das, was du anstrebst. Mehr als die Freiheit davon, mehr als den Frieden oder die Stille oder dass es ruhig wird.
Gut, aber das kommt immer noch von dieser Vorstellung von Autorität, dass es irgendwas gibt, was mir sagt, was ich tun soll.
Nein, das kommt in Relation dazu, durch die Verletzung, die in dir geschehen ist, dass jemand dir gegenüber autoritär war und du machtlos warst. Und jetzt spielst du alle Facetten von Macht und Machtlosigkeit, um Macht auszuüben. Ja. Und um das zu revidieren, das hast du ja selber auch gesagt, du willst es revidieren. Revidieren heißt ja neu sehen oder zurücksehen oder sich zurücksichern und dann es anders sehen. Kommt ja von videre sehen. Und das Re, was gesehen werden will. Also strebst du danach, dass, um das nochmal genauer zu sagen, du strebst danach, dass, nehmen wir mal die erste Autorität von dir, möglicherweise neben dem Chefarzt, der dich vielleicht geboren hat, dein Vater und deine Erfahrung, dass du willst, dass er nicht mehr so ist zu dir, wie er war. Das ist, was du willst. Daher begibst du dich immer wieder genau in dieses Setting, damit es sich möglichst anders darstellt, als du es damals erfahren hast. Das wäre die Heilung davon, deiner Ansicht nach. Aber es wird nie passieren. Weil was strebst du an? Du strebst tatsächlich unbewusst an, dass jemand dir immer wieder denselben Schmerz zufügt, damit du deine Struktur aufrechterhalten kannst. Da bist du jemand. Und du hast das Gefühl, wenn ich das nicht habe, bin ich nichts. Also wenn ich nur das Selbst bin, ja, da ist ja da nichts. Ja. Daher habe ich auch gesagt, hör auf mit dem Nichts. Es ist nicht so, dass da nichts ist. Dann bin ich verloren. Und das wäre genauso wichtig, das zu revidieren, wie deine Erfahrung aus der Vergangenheit. Dass du nicht glaubst, danach bin ich ausgelöscht, danach bin ich nichts mehr, habe ich nichts mehr und ist das Leben sinnlos und ich kann da nicht funktionieren. Dann kommen wir an den Punkt, den du vorhin angeschnitten hast, ich kann da nicht funktionieren. Das ist sekundär, wenn du glücklich bist. Fragst du dich nicht, kann ich jetzt funktionieren? Also wenn du mit so einem Highlight bist, wow, was für eine Glückseligkeit. Was? da kann ich ja nicht mehr funktionieren, wenn es mir gut geht, ja?
Ja, ja, das ist mir suspekt.
Ich weiß schon. Ja. Also das heißt, wenn du das so, und du hast ja gesagt, gerade mir ist Glückseligkeit, ist mir suspekt.
Ja, da hänge ich noch an dieser alten Struktur, weil ich das weit höher stelle als die
Glückseligkeit. Ja. In der Wertigkeit ist es in der Rangordnung oben und danach kommt erstmal lange nichts und dann kommt irgendwann das Risiko der Glückseligkeit.
Ja. Weil ich denke, es hat sowieso keinen Bestand.
Warum hat es keinen Bestand? Sage ich dir, musst du nicht glauben, aber weil diese persönliche Struktur noch läuft. Deswegen hat es keinen Bestand. Das ist das Einzige, was Glückseligkeit verhindern kann. Sonst wärst du ständig in Glückseligkeit. Hältst natürlich dann, wäre dein Leben sinnlos, klar.
Nee, aber das ist noch das Kontrollverhalten, dass ich noch manipulieren will. Ja, okay, das sehe ich.
Ja, ja.
Gut, okay. Ja, aber wie mache ich das jetzt? Ich versuche ja wirklich aus dem Innen raus. Ich will jetzt auch, weil du immer, wenn du sagst Aufmerksamkeit, dann kriege ich solche Schuldgefühle, dass ich überhaupt nicht mehr. Aber jetzt nur noch mal ganz konkret. Also ich bin jetzt umgezogen und direkt neben meiner Tür ist so eine Schülerhilfe, Nachhilfe und irgendwie. Da merke ich, das ist ja absolut, da habe ich ja den absoluten Minderwert und dann habe ich mich da irgendwie, ja, kommen Sie doch mal vorbei, hospitieren Sie und irgendwie dann denke ich, ja, was ist das? Ist das jetzt irgendwie, ja, jetzt ist in der Relevanz, ja, es wird sich vielleicht schon selbst ergeben, wenn ich in Kontakt mit mir bin.
Probieren.
Das ist meine, konkretisieren wir das einfach mal. Du bist natürlich in deinem Ausdruck ein Energiefeld, was eine bestimmte Resonanz zu bestimmten Themen hat. Und das Lehrer sein und das darin scheitern oder, ja, und auch Schüler sein, darin wahrscheinlich auch gescheitert, weshalb du Lehrerin werden wolltest.
Ja, oder, nee, so kann man es nicht sagen, aber dieser, ach, so kann man es nicht sagen, aber ich bin als Lehrerin gescheitert. An meinen persönlichen Defiziten.
Ja, und da steht einfach Heilung an, dass du da eine andere Bewertung davon vornehmen kannst. Dass du dich nicht so bewertest, wie du dich durch andere bewertet gesehen hast. Und dass du schaust, steht das jetzt an, dass du dich wieder in so ein Szenario begibst, wo du noch nicht stabil bist, was ich nicht empfehlen würde, wobei ich dir jetzt dann ein Stück weit vorgegriffen habe, aber so wie du ja auch davon sprichst, klingt das nicht so, dass du jetzt den Anreiz verspürst, dich da zu heilen und das zu machen.
Nee, ich hab ja auch schon die Resonanz gespürt. Ich meine, ich bin da ganz offen, also ich halte auch nicht hinter den Berg zurück. Ich sage da alles, was ich so empfinde, wie ich mich fühle, sage auch, dass ich da irgendwie Ängste habe oder auch gescheitert bin und so. Aber ich habe so das Gefühl, in der Spiegelung, dann wird sich vermutlich was anderes ergeben. Also dass man da gar nicht auf mich zurückgreift, weil ich mich so ausstrahle, als ob ich hier so eine tragfähige Rolle da spielen würde oder was. Oder?
Würde ich gar nicht so sagen. Das ist nicht wirklich letzten Endes der Punkt. Entscheidend ist eigentlich, was du willst und ob du siehst, dass es dir dient. Oder ob nicht die Herausforderung erstmal zu groß ist, bevor du noch nicht diese Klarheit hast für dich. Und weißt du, ein Lehrer, der zu viel von den Schülern will oder braucht, unbewusst als Reflex, ist nicht wirklich sehr dienlich. Aber so sind nun mal die meisten Lehrer, könnte man natürlich auch sagen, geh einfach hin.
Nee, ich spüre das ja sofort. Es kommt ja sofort die Resonanz, dass in dem Moment, wo ich da so einen hilfsbedürftigen Ton anschlage, dass da sofort auch von den Schülern, von den kleinen Schülerchen die Resonanz kommt, was ist denn das für eine, oder ich spüre das ja alles.
Also genau, die machen wir fertig.
Ja, genau, die machen wir fertig.
Ja, aber verstehe nochmal als Hinweis für dich, das sind die Tendenzen, die du in deinem Inneren hast, das ist die Anschauung, die du von dir hast, dass du nicht okay bist, dass du immer in Not sein musst und dass du es eben nicht wirklich leisten kannst, was gefordert wird vom Leben.
Und das muss ich erst auflösen, damit mir da das...
Damit du mit dir ins Reine kommst, nicht um jetzt einen Lehrerjob zu machen, sondern einfach damit du für dich Klarheit hast und aus dem Zwang rauskommst, immer Leid zu erwirtschaften.
Ja.
Ja. Weil Leid ist nun mal kein Selbstzweck in dem Sinne, dass durch mehr Leid Leidfreiheit herauskommt. Ja. Das haben wir noch nicht erlebt.
Naja, das ist der Hochschluss.
Also daher geht's, und du hast ja nochmal nach einer Strategie gefragt, zu schauen, so wo in dem, was ich tue, wo sind meine Beweggründe, was bewirke ich gerade, wo stehe ich gerade, oder was ist meine Tendenz, was ist meine Reaktion auf das, was gerade passiert, in welche Struktur begebe ich mich? Begebe ich mich in die Leitstruktur? Ja? Oder bleibe ich einfach bei mir? Und dient mir das? Kommt wirklich dann, wenn ich mich in die Struktur begebe, was dabei raus, zu dem ich sagen kann, das ist mir mehr wert, als mich meiner Natur zu widmen.
Okay, also ja. Bleibe ich bei mir, mache das, was ansteht, und suche nicht ständig irgendwelche Herausforderungen.
Nein. Nein, es ist Herausforderung genug, bei sich zu schauen. Wirklich. Weil, weißt du, wenn du die Tendenz hast, dich zu überfordern, ist es die Selbstmanipulation von dir selbst, und das endet immer vor der Wand. Nicht gut.
Dankeschön. Hallo.
Hallo.
Also ich habe jetzt heute Morgen, als wenn ich ein bisschen schwerhörig bin, also als wenn da was in meinen Ohren drin ist, so. Und gleichzeitig ist mein Tinnitus sehr gering.
Okay.
Also irgendwas ist mit meinen Ohren. Ist irgendwas auf meinen Ohren. Finde ich spannend. Also ich habe keine Angst, aber ich höre ganz anders. Also. Und als... Ich kann jetzt deinen Namen nennen.
Die Manie des Göttlichen. Also... Heiße auf das Göttliche, das ist, was ihr Name sagt.
Okay. Also das hat mich sehr angesprochen. Also das kenne ich. Das sehe ich, das beobachte ich ganz stark bei meinem Partner. Natürlich kann man das besser sehen, wenn man jemanden als Spiegel hat. Dass ich da ganz stark beobachte, wie intelligent er ist und dass er das noch vor sich verbergt, sich so dumm zu stellen. Das fasziniert mich. Auf der anderen Seite macht es mich auch ärgerlich. Früher bin ich drauf reingefallen und habe den Menschen geholfen. Und jetzt sehe ich das, dann macht es mich ärgerlich und ich bediene das nicht mehr. Aber das ist so im ganzen Alltag und ständig und alles durchdrungen. Und er macht dadurch und weiß immer nichts und fragt mich immer, macht so viel kaputt. Und also so extrem, dass es mir auffällt. Und ich sage ihm das dann immer, das nützt aber irgendwie auch nichts. Und also ich sage, guck doch mal, du hast da nur, das ist, ich sehe da nur ein Muster, ich sehe, du bist intelligent und denk doch mal nach, aber das ist irgendwie so eine Sisyphus-Arbeit, die ich nicht mehr machen möchte. Aber wenn ich ihn so nah vor der Nase habe und er sagt das immer zu, dann ist es, weiß ich gerade auch nicht mehr im Moment, wie ich damit umgehen kann. Also es ist anstrengend und es nervt mich, und auf der anderen Seite habe ich auch Mitgefühl. So, ja, wie so ein intelligenter Mensch, ich so. Also bei mir ist inzwischen so gewachsen, wenn eine Herausforderung kommt, dass ich sage, ach, ich habe die Erfahrung, da weiß ich, da fällt mir was ein, wenn ich in den Prozess gehe. So, das kommt bei mir automatisch. Und dann gehe ich daran. Und bei ihm kommt automatisch nein, und ich weiß nicht, das kommt so schnell, da hat er noch gar nicht nachgedacht.
Aber ihr habt noch ein paar gemeinsame Ebenen.
Ja, wieder. Also es war einfach jetzt, also es war jetzt 3,5 Jahre, dass er sehr in sich zurück, also gezogen war. Und wo wir uns begegnen können, er ist ein Musiker und ich finde ein Hochbegabter, was jetzt aber auch nachgelassen hat, aber was jetzt wieder kommt. Und wir, also begegnen uns auf dieser Ebene, wenn er Musik macht. Und ich kann auch fühlen, dass er ganz tief und feinfühlig ist und mir da ein bisschen aufgemacht hat. So, das, da ist sowas, dass wir uns sehr, also als wir uns kennengelernt haben, waren wir sehr offen. Also wir sind uns beide tief begegnet. Wir waren so mutig, uns zu öffnen. So. Aber dieses Muster, dass er so unfähig ist, das.
Ja, du hast ja, wir haben ja eben auch im Gespräch von Norbert darauf hingewiesen, ja auch die Struktur, die dein Partner hat, nur eben vielleicht in der anderen Form oder anderen Facette. Und bei dir ist ja auch nicht genau hinschauen oder wahr zumindest und auch nicht hinhören, nachdem du ja sagst, du hast einen Tinnitus. Heißt es erst symbolisch dafür, dass man nicht hört, also auch nicht auf die anderen hört oder nicht hören will.
Das kam aber erst vor 3 Jahren. Ich hatte bis dahin ganz saubere, also da war gar nichts. Und da habe ich so eine Angst gehabt. Das kam so, ich war in der Klinik und hatte so eine Angst vor den Mitteln, die sie mir da gegeben haben. Und seitdem habe ich einen Tinnitus. Und wenn ich Stress habe, davor hatte ich gar keinen.
Ja, aber das davor, das besagt nicht, dass man nicht dann drauf zusteuert oder die Tendenz eben nicht immer schon hatte.
Okay.
Also es ist nur, dass es sich im Außen dann, oder in dem Fall auch im Innen und Außen, verstärkt zeigt. Also dass, wenn das System das so lange bedient, dann irgendwann mal auch die Symptome auf der körperlichen Ebene auch dazukommen, sodass man dann eine Gewissheit hat. Von daher spiegelst du ihm das irgendwo auch, energetisch zumindest. Er drückt es aus und du hast es energetisch auch in dir. Verstehst du? Und das ist eine Wechselwirkung. Das potenziert dann das Verhalten des anderen auch. Mit anderen Worten, wenn du jetzt noch mehr Klarheit hast, noch mehr hinschaust, dich noch mehr öffnest für das, für die Wahrheit auch, in Bezug zu dem, was zwischen euch läuft und auch in dir läuft, dann ist es für ihn leichter, da auszusteigen, muss er das nicht mehr bedienen. Ja. Oder es wird in ihm erstmal stärker, sodass er selber hinschauen muss, je nachdem.
Ja, im Moment wird es gerade stärker bei ihm.
Das ist die Wechselwirkung, die wir haben, auf der Partnerschaftsebene oder Beziehungsebene.
Also ich wünschte mir den Mut, darauf gar nicht zu reagieren. Dann geht zwar ziemlich viel zu Bruch, sage ich jetzt mal so, aber das schränkt mich so an. Auch ich reagiere ja nicht, indem ich ihm helfe. Ich reagiere, indem ich ihm das zeige. Aber selbst das ist anstrengend für mich.
Ja, aber dann, wenn das sowieso nicht funktioniert, warum lässt du es dann nicht einfach?
Ja, wahrscheinlich habe ich die Hoffnung.
Ja, eben.
Dass er es sehen will, aber es sieht nicht so aus.
Nein, wir sehen ja, man kann jemand anderen nicht zu etwas zwingen, wozu er nicht in der Lage ist. Mhm. Ja. Mhm. Nicht will und in der Lage ist, und das, wenn das zusammenkommt, wird es schwierig.
Also bei mir beobachte ich auf der einen Seite, was ich eben gesagt habe, wenn Herausforderungen sind, dass ich ganz spontan denke, ich kriege das hin und ich kriege das auch hin, da gibt es gar keinen Zweifel. Dennoch ist in mir was, was ich gestern auch schon ein bisschen angesprochen habe, dass so ein letztes Stück, das ist gewachsen und es gibt immer noch so ein letztes kleines Stück Vertrauen in das, was ich auch mache. Es gibt immer noch so ein, das berührt mich auch, es gibt immer noch so ein, so ein kleiner Zweifel, dass ich zu viel sein könnte und deswegen die Menschen gehen. Also das ist was ganz Altes.
Ja, das könnte sein. Weil du sagst, selbst empfindest du auch so. Und das hatten wir gestern auch thematisch in Bezug auf deine Tochter.
Und oft stimmt's aber gar nicht. Ich hinterfrage das manchmal. Ich arbeite ja auch mit Menschen. Dann sind die mal eine Weile nicht da. Dann denke ich schon, was habe ich denn jetzt wieder zu viel gemacht? Wo bin ich denen zu nahe getreten? Was habe ich da für einen Fehler gemacht? Und nachher kommen die wieder. Dann hatten die bloß was mit den Kindern oder Ulla. Das stimmt gar nicht. Und ich weiß schon, dass es nicht stimmen könnte und falle nicht mehr immer drauf rein. Das ist für mich schon ein Riesenschritt. Aber ich denke es immer noch. Also, ich fühle es immer noch so.
Ja.
Ich reagiere nicht mehr darauf. Vielleicht ein bisschen. Energetisch zumindest. Ja.
Es ist immer so, wenn man die Tendenz hat, dass man glaubt, dass man nicht okay ist, dass man versucht, die anderen okay zu machen, damit man den eigenen Schmerz nicht spürt. Ja? Das ist so diese Tendenz, weshalb man dann die Idee hat, man müsste die anderen kontrollieren oder müsste ihnen sagen, was geht. Und man sieht sie in der Not, in der man eigentlich selber ja ist. Und wenn man sich davon gelöst hat, dann kann man den anderen darin lassen. Oder man muss sich halt trennen, wenn es gar nicht geht. Ja? Also, die Möglichkeit besteht ja auch immer. Mhm. Frage ist, inwieweit man sich das zumutet, was der andere ausdrückt. Und dann, wenn man selbst damit nicht klarkommt, muss man schauen, was ist dann die Lösung für mich. Ja, vielleicht dann mal wirklich deutlich was sagen. Könnte sein. Oder man macht sich davon. Könnte auch sein. Oder der andere geht. Was auch möglich ist.
Naja, bei mir ist sowas, wir haben schon eine Beziehung, wo ich an meine Sachen komme und wo ich das ausarbeite und aufarbeite und wo es für mich gut ist, dass ich das sehe. Also zwischendurch denke ich mir, oh nein, das geht jetzt gar nicht mehr. Mhm. Und dann merke ich aber, naja, das hat doch was mit mir zu tun. Und ich kann sozusagen mein eigenes dadurch sehen und dadurch auch bei mir geheilt, ist auch schon viel geheilt dadurch, dass ich das sehe. Mhm. Aber manchmal erscheint es mir so extrem. Also er hat so eine extreme Form, die mich manchmal auch sehr überfordert. So, so unfähig zu sein fürs Leben. Ganz toll.
Es ist selten aushaltbar für uns, wenn wir sehen, dass jemand total unter seinem Niveau lebt. Das ist schwer.
Ja.
Aber vor allem, wenn man selber auch das Gefühl hat, dass man nicht genügt, dann ist es noch schwer. Meist ist man mit solchen Partnern ja zusammen. Also das geht immer darum, wie du ja sagst, du nutzt es auch für dich, um zu schauen, was kannst du in dir erlösen. Zu sehen, welche Aspekte sind das, die mir der andere spiegelt.
Ja. Und ich habe zum Teil aufgehört, in den Spiegel zu spucken. Das habe ich vorher sehr gemacht, aber auch sehr im Angriff und so. Und da hat sich bei mir jetzt schon eine Wandlung vollzogen, dass ich mehr... wo sitzt da jetzt? Dass ich mich mehr verletze, also dass ich mich mehr in die Ohnmacht begebe oder auch in die Hilflosigkeit fühle, also in diese anderen Gefühle, dass ich nicht mehr so kämpferisch darauf reagiere und mich auch fühle, wie ist denn das oder so, wie fühlt sich das? Das ist so unmächtig, ich kann da einfach nichts machen. Also es gibt immer noch wieder Tendenzen, ich habe dann noch nicht hundertprozentig aufgehört, aber schon ein Großteil davon mich da wegbewegt. Ja.
Ohnmächtig heißt natürlich, dass du nach wie vor noch damit beschäftigt bist, deine Macht auszuüben. Und die Verzweiflung darüber, sie nicht ausüben zu können, das ist, was Ohnmacht ist.
Ja, ich kann ja über einen anderen keine Macht ausüben.
Aber die Tendenz kann trotzdem da sein.
Ja, die Tendenz, Macht auszuüben, ist da. Aber das war ja, habe ich ja bei meinen Eltern gelernt. Das war so schwach. Ich war die Älteste, dass ich versucht habe, den ganzen Laden da irgendwie...
Aber das kam nicht durch den Umstand zustande. Das hat sich dahin gezeigt, aber das ist eben deine Grundtendenz. Dadurch hattest du dann das Umfeld in deiner Familie, mit dem du dann lernen konntest, ah, das ist meine Grundtendenz. Ich bin hier die Bestimmerin, ich weiß, wo es lang geht. Und du ziehst natürlich dann auch einen Partner an, der entsprechend schwach ist. Weil du es brauchst für dein Selbstbild auch natürlich.
Inzwischen aber nicht mehr so. Nicht mehr so.
Das ja, ist, hat sich ja bewegt. Ich zeige nur die Grundstruktur.
Ja, ja.
Das ist das Grundprinzip, ja.
Ja. Ja, ja.
Von deiner Entwicklung von früher in der Familie, das zu dominieren. Und dann ist natürlich klar, dass man dann sich nicht vom Partner dominieren lässt. Das passiert dann nicht. Ja.
Also das war so eine Angst eher, dass da eine Dominanz gegen mich gehen könnte. Und dass ich da möglicherweise bestimmt unbewusst eingesucht habe, der mich nicht dominieren kann.
Yes.
Und wo ich auch selber viel Raum habe. Inzwischen ist aber die Sehnsucht größer geworden, gegenüber zu haben. Und einer, der Grenzen setzen kann, tut mir besser als jemand, der von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, naja.
Aber das Prinzip, was du hast, hat er ja auch. Das Potenzial hat er auch. Wie gesagt, daher sagte ich, das macht einen Fuchsteufelswild sogar, wenn man sieht, dass jemand das Potenzial auch hat und es einfach brach liegt.
Ja. Naja, das ist bei ihm noch in viel, also bei ihm ist es so wirklich in so einem größeren Umfang, wo es brach liegt. Also er ist wirklich ein richtig begnadeter, guter Musiker. Ein sehr feinfühliger, sensibler Mensch. Ja.
Das wäre so, wie wenn Beethoven auf dem Markt steht und Melonen verkauft, anstatt da seine Qualitäten auszudrücken.
Ja. Und es berührt mich gerade auch so. Es ist schwer zu sehen. Und ich habe zu Anfang versucht, ihn zu unterstützen, also so wie eine Frau, die hinter Mozart gestanden hat. Und das habe ich mit meinen eigenen Fähigkeiten nicht mehr ausgebaut. Ich war dann so in zweiter Reihe, obwohl mir das auch mal gut getan hat, mal nicht in erster Reihe zu stehen. Und dann, wo ich aber im Hinterfeld weggefallen bin, ist er zusammengefallen. Ja. Und jetzt habe ich meine eigenen Sachen wieder entwickelt. Also ich arbeite meine eigenen Sachen und bin da auch also erfolgreich in dem Sinne, dass ich finde, dass ich gut ist, wie ich arbeite. So da, das habe ich jetzt in der Zeit wieder aufgebaut. So, es gibt aber dennoch irgendwas immer noch so eine Hemmung oder eine Hemmschwelle, dass ich das weiter wachsen lassen. Ich möchte das, aber irgendwie scheint ich da auch was zu verhindern, sage ich mal so. Obwohl ich merke, dass ich gute Arbeit mache. Da stehe ich dahinter. Das kann ich auch sagen und ausdrücken. Und auch wenn jemand in mein Seminar kommt und der zweifelt, da stehe ich hinter mir und drücke das aus und dann hat er Vertrauen und kommt auch wieder. Da habe ich große Schritte getan. Und doch gibt es da noch irgendwas, wo ich nicht richtig weiß, wo ich das, ich weiß es, aber nicht richtig weiß, wie ich das öffnen kann oder wie ich da. Da fehlt noch. Das wünsche ich mir.
Ja, sicher die Angst davor, wenn das zu groß wird, zu
erfolgreich.
Zu viele größere Dimensionen hat für dich, dass du dann andockst sozusagen oder eben die Tendenz auch hast wie dein Partner, dass du dann das Gefühl hast, dass du scheitern musst.
Eher so ein Gefühl, wie ich will auch noch ein bisschen meine Freiheit leben und einfach meine Arbeit machen. Nee.
Nein,
also denke ich so, kann ja sein, dass ich da falsch denke.
Eher nicht, nein. Du hast es so nicht ausgedrückt, sondern eher, dass du dir wünschst, dass es größer ist, oder?
Ja.
Und dass du eigentlich das Gefühl hast, da ist noch was, wo es hängt.
Ja.
Darauf liegt die Betonung, da würde ich auch dann da eher schauen.
Ja.
Weil wenn das bedeutet, dass du ein Stück deiner Freiheit aufgeben würdest und die Freiheit, die was wert ist, dann würdest du sagen, es ist genau richtig, so wie es jetzt ist. Dann, ich habe jetzt ja meine Freiheit auch noch.
Naja, und ich merke ja, wenn ich arbeite, dass ich da Energie bekomme. Ich verliere gar keine Energie bei dieser Arbeit. Und ich gehe gerade woanders hin, also wo ich das Geld habe, und da verliere ich aber Energie. Also da ist in so einer Struktur, wo sehr viel Kontrolle stattfindet. Und da merke ich, das ist unangenehm für mich. Also ich würde lieber mit dem anderen das Geld verdienen.
Ja, ist die Frage dessen, ob du dir das zugestehst oder nicht. Was ist wie die Entscheidung für oder gegen Leid? Weil du ja klar differenzierst, das eine entzieht mir Energie, das andere gibt mir Energie. Ne? Warum sollte ich da hingehen, wo es mir Energie entzieht?
Na, ich denke, da gehe ich hin, da habe ich einen Vertrag und dann kriege ich am Ende des Monats und hier muss ich erstmal Werbung machen. Und da weiß man nicht.
Es geht um deine Selbstdarstellung und den Wert, den du dir beimisst und ob du sagst, ich bin wirklich gut und darauf bauen kannst. Und da sind eben Zweifel noch.
Eher Zweifel, dass ich die Werbung nicht so hinbekomme.
Und dass du nicht gut genug bist, denn wenn du gut genug bist, brauchst du eigentlich gar nicht viel Werbung machen. Also
Na, ich merke zusammen. Immer wieder, dass ich gut genug bin.
Also, ja, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sagst du ja auch ganz subtil, irgendwo im Hintergrund lauert eben der Zweifel und den gilt es eben auszuräumen.
Und da weiß ich, und da stehe ich so davor und weiß nicht, wie kann ich denn jetzt den Zweifel ausräumen?
Indem du erstmal schaust, wo du den hast und wovor und weshalb, wo das herkommen könnte und weshalb die Idee da ist, dass du da überfordert bist vielleicht. Weil du bist ja jemand, der so, also früher zumindest und von der Tendenz her ja immer schon auch mehr dann die Rolle der Aktiven übernommen hast. Und wo das möglicherweise auch eine Kompensation dafür ist, dass im Hintergrund eher die Angst davor ist, dominiert zu werden. Oder es nicht hinzukriegen, weißt du? Also im Vordergrund sieht es so aus, du kriegst alles hin, managst alles, aber dahinter, und das in einer vielleicht sehr ausgeprägten Weise. Und dahinter ist eigentlich, und deswegen ist es so ausgeprägt, noch eine starke Angst, dass du es bewältigen kannst überhaupt.
Ja.
Und dahin zu schauen.
Und die Arbeit, die ich mache, da bin ich eher passiv und das tut mir so gut. Und da direkt habe ich Vertrauen. Also wenn ich jetzt eine Aufstellung leite, da bin ich so im Vertrauen, auch mit der Gruppe, das mache ich ja nicht alleine so. Mhm. Da bin ich, das fließt so, da bin ich so still und so langsam bin ich überhaupt nicht aktiv.
Mhm. Aber wenn du im Vordergrund stehst, dann ist es was anderes.
Ja.
Das sind dann die persönlichen Affinitäten, die man hat und die Begrenzungen, die sich dann darin auch zeigen.
Genau.
Darum geht es zu schauen, so, wo sind meine Befindlichkeiten, wo habe ich das Gefühl, ich genüge nicht hier oder ich mache was falsch oder was auch immer. Mhm. Oder bin ich liebenswert oder stehe mir nicht zu, dass mehr Leute kommen oder dass mehr unterstützen, was ich machen will.
Hm. Auf jeden Fall, da möchte ich hingucken, weil ich sehne mich sehr danach, dass es wachsen kann, weil ich schon so viel, ich habe mich immer wieder danach ausgerichtet, wo ich krank war, ich bin immer wieder aufgestanden, weil ich das weitermachen wollte und das geben möchte, was ich da habe, an Schätzen.
Ja, wenn du total dazu stehst, wird das auch so sein.
Mhm.
Also dann zu schauen, so wo sind meine Befürchtungen, das ist immer der Hinweis dann, wo es hängen könnte.
Ja. Also da kommt mir immer noch so ein Wort zum Urvertrauen. Was da irgendwie nicht so ganz.
Naja, aufgrund deiner Biografie weißt du, wo du von Anfang an machen musstest und dich nicht da reinfallen lassen konntest, dass für dich gesorgt ist, weil du dann letzten Endes als Kind für die Erwachsenen sorgst, was eine totale Verdrehung ist und Überforderung ist, ist natürlich klar, dass da auch ein Mangel ist an Urvertrauen. Daher ja der Hinweis eben auch, dass das dieses Tun und dieses starke Ausgeprägte, das zu dominieren oder zu managen, eben auch darauf verweist, dass da im Hintergrund eigentlich das Gegenteil läuft.
Das weiß ich.
Ja. Und da zu schauen.
Und dass ich da jetzt auch einen Stopp gemacht habe, also dass ich mich meinem Mann ja auch, sage ich mal, gezeigt habe, auch in meinen, dass ich nicht so stark bin und ihn tragen kann. Und trotzdem hat er sich da drauf gelegt. Und trotzdem habe ich ihn noch getragen. So, ne?
Ja, da immer wieder zu schauen, neu, wo sind die Limits?
Ja, na, die sind jetzt schon mehr als erreicht, ja. Und ist es denn, vielleicht ist es so eine Frage, ist es denn möglich, an so ein Urvertrauen wieder das noch mehr nachwachsen zu lassen?
Ja, das Urvertrauen ist, wenn du dich total in das öffnen kannst, was du bist. Da ist das einfach implizit.
Okay.
Dass du sehen kannst, du bist nicht getragen durch irgendwelche äußeren Umstände, sondern durch die innere Qualität von dir, die nicht auf die Idee kommt, dass du nicht getragen bist.
Das konnte ich ja schon viel in meinem Leben erfahren. Die Erfahrung konnte ich ja schon viel machen. Da ich mich ja nicht in sicheres Terrain gegeben habe, obwohl ich Angst habe, sondern habe mich ja dem schon geöffnet, um zu beobachten oder wahrzunehmen, dass ich getragen werde.
Sonst könnten wir hier auch nicht so sitzen, wie wir das jetzt tun, also, wenn das nicht der Fall wäre. Dennoch sagst du ja, es geht noch mehr.
Und
darum geht's.
Ja.
Da sich dem Meer zu öffnen, sozusagen, mit zwei E und dem mit dem H.
Genau. Gut. Okay. Dankeschön.
Ja, gerne. Thank you.
Ich wollte dich nicht hindern, das Glas Wasser auszudrücken.
Kannst du auch nicht. Du musst dich nicht drum kümmern. Da kümmert sich das Wasserglas schon drum.
Ja, du hast ein schlechtes Gewissen, dass du plötzlich so in der Stille fast während des Trinkens das Glas absetzen musstest wegen des Blickes, aber ist alles. Danke.
Nein. Gut, dass ich dich hab, sondern ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dem Glas anfangen soll.
Du trinkst noch mal. Ich habe schon gesehen, du hast so wenig getrunken. Ist noch Wasser da, ja. Ja, ich wollte noch gar am Ende dieses Satzes meinen Bogen schlagen zu dem Anfang. Ja, da danken für die schöne Einführung zu dem Thema. Und ich wollte sagen, ich bin so von der Liebe nicht verweht, also dieses Ich ist noch nicht verweht, aber ich bin von der Liebe nach Weimar geweht worden. Also ich wusste nicht wie, aber es hat mich hierhin gezogen und ich konnte es nicht begründen. Und das hat auch alles Schlag auf Schlag geklappt vor 9 Jahren, dass ich in diese Stadt, die ich plötzlich liebte, in meiner Jugend habe ich sie nicht geliebt, da wollte ich raus. Aber dass ich dann wieder zurückkam. Und ich wusste nicht warum. Aber vielleicht war das der Grund, dass wir heute hier den Satsang machen.
Sicher nicht alleine.
Jedenfalls bin ich sehr glücklich und danke euch allen, dass ihr gekommen seid. Es war ja mein Wunsch, habe ich dir auch schon geschrieben, seitdem ich dich kenne, dass sowas hier stattfindet. Ja. Und jetzt hat es aber geklappt. Trotz gewisser Widerstände, die ich in dir gespürt habe. Und deswegen war ich so glücklich, auch über diese schöne Einführung gestern, über diese Kreativität hier in Weimar, dass du so begeistert warst von Energie. Und ich habe ja immer davon gesprochen, aber wenn man es nicht selbst erlebt, dann glaubt man es halt nicht. Ja, dass ich hier im Paradies lebe, obwohl es natürlich die Dualität wirkt hier auch. Und die haben alle kreativen Leute immer gespürt. Die wurden entweder verjagt, ins Gefängnis gesetzt oder vergiftet. Oder
ja. Oder geliebt wie verrückt, dass er auch ein Drama sein kann.
Genau.
Der Goethe mit den vielen Frauen, das war ja auch sicher ganz schwierig.
Ja, das unter einen Hut zu bringen.
Und noch Zeit hatte für die Dichtung, weißt du,
für andere Dinge. Ja, genau. Und also ich wollte noch, also was mich ja immer tröstet, also bei dieser ganzen Geschichte mit dem Satzang und der Liebe und so, das sind also Gedichte, nicht unbedingt von Goethe, aber na, hat er auch schöne geschrieben, ne? Die was sie tun. Ja. Und sondern eben, Goethe hat sich ja im westöstlichen Divan auch mit der persischen Literatur sehr intensiv beschäftigt, weil er wusste, dass das auch über Liebe ist, die über die persönliche Liebe hinauswächst. Und er hat das gefühlt, obwohl die Übersetzungen damals noch sehr schlecht waren und holprig. Und Rückert hat er noch nicht gekannt, die Rückertschen Übersetzungen. Also ich habe hier eine Übersetzung von einem Gedicht über Liebe und wollte das gern in Deutsch von Rückert übersetzt und in Persisch vortragen, wenn du das erlaubst. Das, weil ich den Klang hier gerne mal hören möchte, wie das in dem Raum klingt. Und ihr versteht das ja. Ich meine, wem soll man sonst diese Sachen vortragen, wenn nicht euch, die diesen Prozess durchmachen, ja?
Du meinst, du suchst ein Opfer und wir sind ein gutes Opfer.
Danke, ich gehe. Nein, ich würde jetzt gehen. Meine Person geht, aber ich bleibe hier. Ja, wenn das Fenster zu wäre, wäre es einfacher, weil ich auch nicht so viel getrunken habe. Also, und das ist das Interessante an den Gedichten von Hafiz, 14. Jahrhundert, den er als seinen Zwillingsbruder bezeichnet hat und wo es auch ein Denkmal im Park gibt. Zwei Stühle, die, habt ihr das gesehen, die leer sind, die aber gegenüber stehen und mit einem Gedicht von Goethe, mit einem von Hafiz. Und ja, das sowas ist auch in Weimar. Also lese ich erst Deutsch, ja, und dann das Persische. Weil der Klang, ich meine, wir haben hier viel Sanskrit, hören wir immer, die Frequenzen. Und das Persische hat auch schöne Frequenzen. Ja. Wusstest du vielleicht mehr, oder nicht? Ich weiß ja, du bist immer skeptisch. Okay. Die Lieb ist nicht ein Kopfweh, das könnt aus dem Kopf mir gehen. Ist nicht ein Zufall, der wie hier könnt auch anders geschehen. In meiner Seele ist deine Lieb, im Herzen nahm sie Platz. Kam mit der Muttermilch zu mir, wird mit dem Leben gehen. Das Liebesweh ist solch ein Weh, dass jeder Heilversuch es schlimmer macht, ob auch in Mach, Hippokrat und Galen. Ich bin der Ein in dieser Stadt, der Erste jede Nacht, der Liebesklagruf steigen lässt empor zu Himmelshöhen. Und wenn ich meiner Tränen Flut göss in den Sinde ruht, wird in ganz Irak alles Saat neugrün auf einmal stehen. Inmitten ihrer Locken sah ich jüngst ihr Angesicht, in solcher Art, wie um den Mond die krausen Wölkchen wehen. Ich sprach, mit einem Kuss will ich den Anfang machen nun. Halt, sprach sie, lass den Mond erst aus dem Skorpione gehen. Hafis, wenn ihrem Mundrubin du zutrinkst roten Wein, so hüte dich nur, dass es nicht die Widersacher sehen. Eschqat nassa sari ke asar bedar shavat. Mehrat na orzist ke joye digar shavat. Eschqat ho dar darunamu mehrat ho dar dilam. Bo shir an darun shodu bo jan bedar shavat. Dardist dar de eschq ke an dar alajuu. Harchanzei bishnamoi bat tarshavat. Aval yeki manam ketarin shach harshabi faryodeman begumbata aflok barshavat. Garzon keman sereshk feshonam besendirud keshke irak jom libe yekbare tarshavat. Di dar miane zulf bedidam roch negar, bar hayati ke abr mohid qamar shavad. Goftam ke ebtida konam az busiku, goft nei, beguzar ta ke ma ze aqab bedar shavad. Hafiz, be yad la'lash agar bade mikhori, مگذار هان که متعیان را خبر شود.
Prost.
Thank you.